Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Mit dem Wochenspruch aus Hebräer 3, Vers 15 darf ich uns heute Morgen zum Gottesdienst am Sonntag, Sexagesime, ganz herzlich begrüßen. Begrüßen möchte ich auch alle, die den Gottesdienst zu Hause hören werden. Abzukündigen ist noch Folgendes. Am Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis hier in Medenbach. Am Dienstag 16.15 Uhr ist Konfirmandenunterricht in Breitscheid. Am Donnerstag 19.30 Uhr Gebetskreis in Breitscheid. Und am Freitag um 9 Uhr Bibelwalking, Treffpunkt Hofgut Neustadt. Und um 17.30 Uhr CVJM Jungenjungscha, auch in Breitscheid. Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr hier in Medenbach. Der Kindergottesdienst in Breitscheid und Medenbach trifft sich jeweils um 11 Uhr. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 84 Euro und war für die Arbeitsgemeinschaft Hospiz der EKHN bestimmt. Herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte ist für die Hessische Lutherstiftung bestimmt. Studierenden der evangelischen Theologie in finanziellen Notlagen zu unterstützen oder durch Leistungs- und Promotionsstipendien zu motivieren und zu fördern, dieser Aufgabe hat sich die Hessische Lutherstiftung verschrieben. Gegenwärtig ist dies wichtiger denn je, denn es fehlen Studierenden der evangelischen Theologie, um die Fachstellen künftig besetzen zu können. Dafür ist heute unsere Kollekte bestimmt. Dann darf ich noch ganz herzlich einladen, nach 2 Jahren Corona-bedingter Zwangspause war es schön, endlich wieder die Menschen in Hartegg und Umgebung besuchen zu können. Was wir dort erlebt haben, berichten wir am 12. Februar, also heute um 16 Uhr, in der FEG in Medenbach. Ganz herzliche Grüße, Marion, Ralf und Ingo Rehren. Die berichten heute wieder über eine Rumänienfahrt vom Herbst, wie sie da gewesen sind. Herzliche Einladung dazu. 16 Uhr bei der Freien Gemeinde. Lass uns nun Lied Nummer 449, 1, 4 und 8 zusammen singen.
Thank you. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beginnen mit dem Psalm 139, das ist die Nummer 754. Ich möchte aber mit Ihnen und euch den ganzen Psalm lesen. Wir nehmen den Beginn und wenn wir gerade einmal schon mal umblättern auf die zweite Seite, dann im oberen Drittel endet ihr, die ihr die eingerückten Sätze lest, mit diesem Finsternis ist wie das Licht, habt ihr das gefunden? Und ab da springen wir dann ganz runter zu dem Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Mal sehen, ob wir das gut miteinander hinbekommen. Herr, du erforscht mich und du kennst mich. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. Jetzt lese ich weiter. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Lasst uns diesen Herrn anbeten, wir singen Laudate omnes gentis.
Laudate omnes gentis, laudate.
Kennen und beten. Dein heiliges Wort, Gott, das wir lesen können, sagt uns ganz deutlich, wie du denkst. Und wir lernen, dass du oft ganz anders denkst und die Dinge ganz anders siehst als wir. Dass wir letztlich dir mehr vertrauen als uns selbst. Darum bitten wir, Kyrie eleison. Sagt, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Ich aber, der Herr, sehe das Herz an. Lasst uns Gott ehren.
Sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden, den Menschen ein Wohlgefallen.
Heiliger Gott, es ist unfassbar, dass du jeden Menschen begleitest in seinem Leben. Das können wir mit unseren Vorstellungsvermögen nicht begreifen, aber dein Wort sagt es uns. Es spricht uns deine Nähe zu, jedem Einzelnen. So lass uns zu den Menschen gehören, die darauf achten und deine Stimme hören. Amen. Jetzt hören wir eine lange Lesung, die uns nämlich hilft, hineinzukommen in die Geschichte der Jahreslosung, über die wir uns heute ein wenig Gedanken machen wollen. Wer wegen der Länge des Textes lieber sitzen bleiben möchte, darf das heute tun.
Ich lese aus 1. Mose 16 die Verse 1 bis 16. Übersetzung nehme ich das Buch Neues Leben. Doch Sarai, die Frau Abrams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abram: Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abram war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abram schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abram einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abram entgegnete ihr: Sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste, neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn: Kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich hier unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Dann nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Roi, denn sie sagte: Ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Ber-Lachai-Roi. Sie liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar aber gebar Abram, einen Sohn, und Abram nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abram 86 Jahre alt. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Wir antworten dem Wort Gottes mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wenn wir jetzt das Lied 169 singen, dann achten Sie darauf, dass wir mit der zweiten Strophe beginnen. Ja, es gibt eine Losung, ein Bibelwort für die Woche und es gibt eine Losung und ein Bibelwort für den Monat und auch für ein ganzes Jahr. Und für dieses Jahr 2023 ist dieses Wort aus dem ersten Buch Mose, aus dem 16. Kapitel, das wir eben gehört haben, der 13. Vers. Du bist ein Gott, der mich sieht. Von Gott geliebte Gemeinde, vier Personen gehören zu dieser Geschichte. Zwei starke Frauen, ein Mann und selbstverständlich Gott. Anstößig ist diese Geschichte zumindest für europäisches Moralempfinden. Da überzeugt eine Beduinenfrau ihren Ehemann davon, dass er ihre persönliche Sklavin in sein Bett nimmt, um mit ihr ein Kind zu bekommen. Skandalös würden wir meinen, doch tatsächlich gilt andere Länder, andere Sitten und vor allem andere Zeiten, andere Sitten. Schließlich trennen uns über 4000 Jahre von Abraham und Sarah. Zu deren Zeit galt Kinderlosigkeit als eine schwere soziale Schmach. Die Stellung einer Frau, die kein Kind gebar, war ernsthaft gefährdet. Daher war es eine rechtliche Möglichkeit, dass die persönliche Leibmagd einer Frau, wenn sie denn nun so reich gestellt war, eine solche zu haben, dass diese Leibmagd stellvertretend ein Kind gebären konnte. Sozusagen eine altorientalische Form der Leihmutter. Wobei die Sklavin allerdings überhaupt keine Rechte hatte, sondern quasi auf dem Schoß ihrer Herrin das Kind zur Welt brachte, wodurch dieses als leibliches Kind ihrer Herrin galt. Rechtlich gesehen war also alles in Ordnung, was wir da in 1. Mose 16 lesen. Doch etwas anderes ist ganz und gar nicht in Ordnung. Bis zu diesem Zeitpunkt nämlich lebten Sarah und Abraham mit dem Versprechen Gottes, dass sie gemeinsam so viele Nachkommen haben würden, wie Sterne am Nachthimmel zu sehen sind. Jetzt hatten sie schon 10 Jahre lang darauf gewartet und sie sind eigentlich Meister und Meisterin im Warten auf die Erfüllung und im Vertrauen auf Gott. Doch hier schwächelten sie auf einmal, und zwar beide. Vielleicht, so vermutet Sarah, hat Gott sein Versprechen doch so gemeint, dass wir dessen Erfüllung in eigener Regie angehen müssen. Lass es uns einfach mal mit anderen Augen sehen. Und Abraham ist allzu schnell bereit und von dieser Lösung angetan. Sofort stimmt er Sarah zu und eine Rücksprache mit Gott nimmt keiner von beiden. Geht das gut? Sarah meint es gut. Abraham findet es gut und Hagar wird schwanger. Der Plan geht also auf, alles scheint gut. Doch dann entwickelt es sich eben doch anders als gedacht. Denn die Sklavin Hagar, der tut es nun auch sehr gut, Mutter zu werden. Sie ist darüber stolz, warum auch nicht. Denn jetzt steht sie im Mittelpunkt und es tut ihr wohl. Aber mit dem Stolz der Mutterschaft kommt auch ihr Hochmut. Auf einmal sieht sie auf ihre Herrin herab. Und das kann nicht lange gut gehen. Der Stolz der einen Frau kränkt den Stolz der anderen. Und Sarah macht aus dem Konflikt mit der anderen Frau prompt einen Konflikt mit ihrem Mann. Sie macht Abraham für das stolze Auftreten der Sklavin verantwortlich, denn offensichtlich fühlt sie sich von ihrem Mann zurückgesetzt und beschwört darum, Gott zwischen ihr und ihrem Mann zu richten. Ah, jetzt soll Gott doch wieder ran. Abraham möchte Frieden mit seiner Frau. Doch wie schon öfter in der Vergangenheit hat er auch hier im Umgang mit seiner Sarah kein glückliches Händchen. Was Sarah hier bräuchte, wäre ein starker Mann, der ihr den Rücken stärkt, einen, der ihre Würde aufhilft und es gleichzeitig versteht, die ägyptische Sklavin aus der Schusslinie zu nehmen. Aber diese Ressource hat der Patriarch nicht. Ihm fallen einfach nicht die richtigen Worte ein. Etwa so: Komm mal her, mein Mädchen. Komm, Sarah, du bist und bleibst doch die Einzige für mich. Die Sklavin dient doch unserem Kinderwunsch. Lass uns darum gemeinsam mit deiner Leibsklavin Hagar ins Gespräch kommen. Sie wird verstehen, dass sie dir gegenüber sich wieder anders verhalten muss. Wir beiden sind jedenfalls eine Einheit. Und lass uns bitte auch für Hagar einen guten Platz finden. Sie trägt doch unser Kind unter dem Herzen. Tja, Abraham sagt etwas ganz anderes. Er sagt: Das ist doch deine Sklavin, mach mit ihr, was du willst. absolut die falsche Antwort. Die falsche Antwort, um einer zornigen, gekränkten, aber starken Frau zu helfen. Angestachelt von der eigenen Verletzung erniedrigt Sarah die ägyptische Sklavin und hofft so, dem eigenen gekränkten Ego wieder aufhelfen zu können. Hagar zeigt sich allerdings als genauso stark und stolz wie ihre Herrin und deshalb flieht sie auch aus dieser unerträglichen Situation. Allerdings der Weg in die Freiheit führt in die Wüste. In der Wüste aber kann man auf sich allein gestellt nicht überleben. Die Sklavin Hagar weiß das. Sie weiß, dass ihre Flucht ihr Leben und das Leben des ungeborenen Kindes gefährdet. Darum beginnt sie zu flehen. Und zwar wendet sie sich an Gott, an den Gott, den sie bei Abraham und Sarah kennengelernt hat. Nicht an irgendeine ägyptische Gottheit, sondern an den wahren, einzigen, lebendigen Gott. Halten wir kurz inne und blicken noch einmal zurück. Am Anfang, als Sarah ihr Geschick in die eigene Hand nahm und ihrem Ehemann die leibeigene Magd ins Bett legt, schien alles gut zu gehen. Sarah meinte es gut, Abraham fand es gut und Hagar tat es gut. Doch nun droht der gute Anfang ein schlimmes Ende zu nehmen. Sarahs Plan, mit Hilfe der Leihmutter zu einem Kind zu kommen, droht durch ihre eigene Härte zu scheitern. Und die sich emanzipierende Hagar wird zu einer in jeder Hinsicht einsamen Frau. Niemand sieht sie. Niemand hört sie und niemand spricht mit ihr. Der Weg in die Freiheit hat sie in eine Wüsteneinsamkeit geführt. Doch Gott macht dem ein Ende. Er holt Hagar aus dieser Wüsteneinsamkeit heraus. Schauen wir uns an, wie das geschieht. Ein Bote Gottes begegnet der Frau. Und der stellt eine doppelte Frage. Woher kommst du? Und wohin gehst du? Hagar antwortet wohlweislich nur auf den ersten Teil der Frage. Nur zu der Frage des Woher gibt sie eine Antwort. Und dann schweigt sie. Aber sie hört. Sie hört auf die Stimme Gottes und sie hört und hört, bis sie erkennt, wer da mit ihr in Wahrheit redet. Hören wir noch einmal auf das Zwiegespräch. Da sagt der Engel zu ihr, geh zu deiner Herrin zurück und ertrage ihre harte Behandlung. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Und dann fügt der Engel hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen. Gib ihm den Namen Ismael. Gott hört. Denn Gott, der Herr, hat deinen Hilferuf gehört. Da gab Hagar dem Gott, der mit ihr geredet hatte, den Namen El Roi. Sie sagte, du bist ein Gott, der mich sieht. Und sie fügt hinzu, denn ich habe den gesehen, der mich sieht. Das Erste, was Gott da sagt, wird Hagar wohl kaum gefallen haben. Zurück zu dieser unbarmherzigen Frau, dieser Sarah? Alles in der Ägypterin wird sich gesträubt haben. Das soll ihre Zukunft sein? Ja, sagt Gott, denn du wirst Mutter werden und einen Sohn zur Welt bringen. Gib ihm den Namen Ismael. Du wirst durch ihn sehr viele Nachkommen haben. Bei diesen Worten Gottes können wir, wenn wir uns in die Geschichte hineindenken, wirklich fast selber spüren, wie sich die Sklavin aufrichtet. Eine ganz andere Art von Stolz erfüllt sie jetzt. Und sie verleiht dem Ausdruck. Sie nennt Gott mit einem neuen Namen, weil sie nun Gott ganz persönlich erlebt hat. Sie weiß jetzt, Gott sieht auch mich. Das ist nicht nur der Gott von Abraham und Sarah, sondern nein, er sieht auch mich. Sie gibt ihm keinen ägyptischen Namen, sondern sie wählt das Hebräische, also die Sprache, die sie verwendet, um mit ihrer Herrin zu reden. Und dort heißt Gott, der mich sieht, El Roi. Gott sagt aber noch mehr, und wenn man genau hinhört, merkt man die Feinheit, die da herauskommt, dass sie, Hagar, dem Kind einen Namen geben soll, und zwar einen ganz bestimmten. Jetzt ist sie nicht mehr Leihmutter ohne irgendwelche Rechte, weil das Kind durch sie nämlich und nicht durch Sarah oder Abraham seinen Namen bekommen wird. Ismael bedeutet, Gott hört mich. Mit ganz neuem Selbstbewusstsein kann Hagar in die Zelte von Sarah und Abraham zurückkehren. Sie weiß jetzt, dass sie viel mehr ist als eine Sklavin. Sie ist die Frau, deren Hilferuf Gott gehört hat und die bei Gott angesehen ist. Diese Begegnung verleiht ihr wahrhaft Ansehen. Sie hat eine ganz neue Würde und niemand kann ihr diesen Würde mehr wegnehmen, auch eine Sarah nicht. Am Ende der Geschichte von Hagar stehen also zwei Namen, der Name ihres Sohnes und der Name ihres Gottes. Gott hört mich und Gott sieht mich. Diese beiden Namen solltest du aus dieser Geschichte mitnehmen. Vergiss sie nicht, denn es ist der lebendige Gott, der auch dein Schicksal sieht, ebenso wie er das der Hagar gesehen hat. Die Erfahrung der Hagar, die soll jetzt auch deine werden. Was immer deine Not ist, sei gewiss, Gott hört dich und Gott sieht dich. Mag sein, er schickt dich zurück an den Platz, von dem du am allerliebsten fliehen willst. Doch wenn du Gottes Rat folgst, lebst du nun mit seiner Verheißung und hast durch Gott auch ein neues Ansehen. Mit diesem Gott, der dich sieht, in deinem Rücken wirst du deine Situation mit anderen Augen sehen. Und mit dem Gott, der dich hört, an deiner Seite, öffnet sich dir eine neue, überwältigende Zukunft. Vertraue auf ihn. In Jesus Christus hat er sich für alle Zeiten als vertrauenswürdig erwiesen. Unzählige Menschen rund um den Erdball und in allen Hautfarben können dir das bezeugen. Amen. Jetzt singen wir kein Lied, sondern jetzt sehen wir ein Lied in einem Video.
Oh,
Lasst uns beten. Du Gott, der uns sieht, im Vertrauen darauf, dass du uns auch in den Wüsten unseres Lebens begleitest, kommen wir zu dir und bitten dich. Wir bitten dich für die Menschen in Syrien und in der Türkei, die von dem Erdbeben so schrecklich betroffen sind. Bitten dich für die Verzweifelten und Hoffnungslosen, für die alles zusammengebrochen ist. Bitten dich auch für die Helfenden, die versuchen, in all der Not ein Stück Linderung zu bringen, dass du sie schützt und ihnen hilfst, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und dort, wo Menschen miteinander streiten und kämpfen und sich bekriegen, da bitten wir dich um Versöhnung und Frieden. Lass das wachsen, was dringend nötig ist. Wir bitten dich, wo Menschen unter Sorgen und Ängsten, in Krankheit und Verzweiflung leiden, lass sie aus diesen Wüsten heraus an Oasen der Zuversicht kommen und Hoffnung finden. Du bist ein Gott, der in unseren Wüsten bei uns ist und uns sieht. Du kannst unsere Wüsten mit Leben erfüllen. Dafür danken wir dir. Und nun beten wir in der Stille weiter. Und schließen unser Gebet mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bitten um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.